Wir sind autorisierter Apple-Händler geworden, ohne dass wir es wollten. Und wir haben diesen Status auch wieder verloren, ohne dass wir es wollten. Hi, ich bin Rainer Wolf, Inhaber und Gründer der Arktis.de GmbH und schon fast 40 Jahren am Markt. Und in diesem Podcast erzähle ich euch die Arktis-Apple-Story. Im ersten Teil meines Podcasts bin ich ja weit zurück in die Vergangenheit gegangen und habe euch so ein bisschen von der Arktis-Entstehungsgeschichte erzählt. Heute geht es um den Teil, wo wir vom Commodore Amiga-Markt, nachdem Commodore pleite gegangen ist, rübergewechselt sind zum Apple-Markt. Ich hatte ja immer schon vorher meine ganzen Werbeanzeigen auf dem Mac gemacht. Der Mac war einfach immer mein Arbeitsgerät und irgendwie hatte immer so die Apple-Welt so einen ganz besonderen Flair. Das war irgendwie immer was ganz Besonderes für mich. Und ich war oft bei der Firma Bense gewesen, die bei uns vor Ort waren. Firma Bense war damals ein bekannter Apple-Händler. Und dort habe ich die ersten Erfahrungen mit dem Mac gemacht, habe mir sehr schnell nach den ersten Erfolgen auf dem Amiga-Markt für 10.000 D-Mark damals ein Mac Classic geholt und einen entsprechenden Laserdrucker, der dann nochmal 10.000 D-Mark damals gekostet hat. Das waren noch Preise und habe damit meine ersten Gehversuche gemacht. Als der Amiga pleite ging, mussten wir uns irgendwie retten mit der Firma. Wir waren ja ein bisschen lost. Wir hatten eigentlich Großes vorgehabt auf dem Commodore Amiga-Markt, aber es sollte nicht sein. Und dann kam mir die Idee, dass ich den Programmierern, die bei uns für die Amiga-Produkte Programme entwickelt haben, ein Macintosh hingestellt habe und habe gesagt, Leute, entwickelt mal unsere Topseller und macht daraus Mac-Versionen. Steuerfuchs, Translate It und das waren so die ersten Titel, einfach Programme, mit denen jeder Normalanwender was anfangen konnte. Und bisher war es nämlich so, dass auf dem Apple-Markt nur hochpreisige Produkte existierten. Es gab nur die Adobe Photoshops, die Ragtimes und wie sie alle hießen. Und das waren alles Programme, die kosteten mehrere tausend Mark zum Teil. D-Mark waren es ja, glaube ich, am Anfang noch. Und waren auf jeden Fall sündhaft teuer. Und wir hatten ja auf der Amiga-Schiene die Billigpreisschiene in Anführungsstrichen gefahren. Das heißt Produkte unter 100 D-Mark. Und das wollten wir auch weiterführen im Apple-Markt. Und dementsprechend sind wir da so als Newbies im Mac-Markt durchgestartet und haben erstmal ein bisschen für Trouble gesorgt. Wir haben Programme rausgebracht für 29, 39 Mark, beziehungsweise dann in Euro und haben da so ein bisschen den Markt mit verunsichert. Es gab etablierte Händler, es gab Firmen wie Pandasoft damals, eine Gravis natürlich und noch einige bekannte illustre Namen mehr. Und gerade Pandasoft, die hatten einen Katalog, der entsprechend die ganzen Mac-Produkte gelistet hatte und da waren aber auch Computerspiele drin für irgendwie 130 D-Mark und dann natürlich die ganzen Photoshop-Geschichten für Tausende von D-Mark, die man jedes Jahr neu kaufen musste. Es gab damals noch nicht das Abo-Modell bei Photoshop und generell nicht bei den Adobe-Produkten. Und ja, das war da so ein bisschen so die elitäre Klasse, so der Mac-Markt. Und wir stürmten da so als die Youngster dann rein und haben ein bisschen für Wirbel gesorgt. Wir waren auch auf entsprechenden Macintosh-Messen zugegen. Das waren ja meistens immer ziemlich seriöse Veranstaltungen auch. Und wir sind immer so ein bisschen aus der Art geschlagen mit unserem, ja, unserem rookiehaften Verhalten, sage ich mal. Das war so ein richtiges Start-up-Feeling. Wir haben dann wirklich dann auch Kataloge verteilt auf den Messeständen, auch an die Leute, die es nicht haben wollten. Wir waren da so ein bisschen aggressiv in der Katalogverteilung. Jeder, der die Rolltreppe hochkam, hat unseren Arktis-Katalog bekommen. Und so haben wir quasi die Leute wirklich mit der Nase auf unsere Produkte gestoßen. Das sorgte natürlich bei den etablierten Händlern zum Teil sorgte für Ablehnung, für Erschrecken, aber auch für Neugierigkeit. Das heißt, einige Händler wurden auch neugierig auf uns. Wir kamen in Gespräche und als wir dann letztlich noch durch die Geschichte mit der Gravis-Party, was ich euch im ersten Teil des Podcasts erzählt habe, richtig Aufmerksamkeit errichten, indem wir einfach die Gravis-Party sponserten und überall dicke Arktis-Banner aufgehängt haben, waren wir plötzlich in aller Munde. Plötzlich kannte jeder Arktis und war interessiert an unseren Produkten. Wir hatten zum Beispiel ein Produkt, das hieß Games for Fun. Das war, ich glaube, das war die erste deutschsprachige Macintosh-CD. Und das waren einfach Public-Domain-CDs, die wir zusammengestellt haben und dann eine deutsche Oberfläche darüber gelegt haben, sodass sie noch benutzerfreundlicher waren. Und Public-Domain, das waren halt Produkte, die man frei kopieren durfte. Die gab es frei im Netz. Wir haben diese Sachen dann auf CD zusammengestellt und den Leuten zur Verfügung gestellt, sodass sie alles dann direkt zur Verfügung hatten. Das lief sehr, sehr gut. Und da wurde dann auch Gravis letztlich darauf aufmerksam. Und wir haben eine Kooperation mit Gravis gemacht, dass wir unsere Produkte bei denen in die Stores gestellt haben. Und so sind wir im Macintosh-Markt eingestiegen und konnten unsere Produkte verteilen. Und dann kam es zu einem entscheidenden Erlebnis für mich, weil ich saß in meinem Büro und plötzlich kam ein Anruf von der Firma Apple aus der Apple-Zentrale in München. Und man fragte uns, ob wir nicht Lust hätten, eine Kooperation mit Apple zu machen. Der neue iMac ist ja gerade erschienen, dieser knuddelige iMac, der so ziemlich für viel Aufsehen damals ja gesorgt hatte und der auch eine Erfolgsgeschichte war. Und wir sollten zusammen mit Apple diesen iMac in die Mediamärkte bringen, indem wir ein Top 30 Softwarepaket zusammenstellen, in Kooperation mit anderen Händlerpartnern, zum Beispiel der Firma Application Systems Heidelberg damals, die etliche Spiele lizenziert haben und auf Deutsch rausgebracht haben. Und wir sollten aber letztlich die Listung bekommen und haben diese auch bekommen für die einzelnen Mediamärkte. Ich war dazu zu einem Meeting in München. Da haben wir uns mit mehreren Händlerpartnern getroffen und da hat Apple mir quasi dann mitgeteilt, dass wir jetzt überall eine Mediamarktlistung, eine Karstadtlistung, eine Kaufhoflistung erhalten. Und ja, wir dann zusammen mit Apple die Produkte dort ausrollen. Apple liefert die Rechner und wir für jeden Rechner, der geliefert wird, gibt es dann ein entsprechendes Top-30-Paket. Das war natürlich eine große Geschichte. Und die zweite Geschichte, die ich eigentlich gar nicht so bei dem Gespräch in München so richtig mitbekommen habe, war, dass man uns quasi im gleichen Atemzug einen Status als autorisierter Apple-Händler erteilt hat. Das habe ich gar nicht realisiert, weil man sagte mir einfach, wir bekommen noch ein paar Verträge von Apple und dann machen wir das. Ja, ich dachte, gut, dann machen wir das. Dann kam dann irgendwie so ein 30-seitiges Vertragswerk an und da stand dann eben auch drin, dass wir dann autorisierter Apple-Händler sind. Ich so, ja gut, ist nicht verkehrt. Unterschreibe ich natürlich gerne. Wir wollten es gar nicht werden, weil wir haben uns ja auf Software spezialisiert, aber wir wurden ein autorisierter Apple-Händler. Und dementsprechend hatte ich dann ja auch die Möglichkeit, Apple-Geräte einzukaufen zu entsprechenden Margen, die damals gefühlt besser waren als in der letzten Zeit noch. Und jedenfalls haben wir dann auch Mac-Rechner verkauft. Mac-Rechner, Mac-Zubehör, also Original-Apple-Produkte. Und wir sitzen ja hier im kleinen, beschaulichen Rosendahl mitten im Münsterland. Und ich hatte ja gerade mein neues Firmengebäude ja bezogen. Das war ja so die Zeit, wo der Amiga-Markt den Bach runterging, der Macintosh-Markt kam. Da waren wir gerade frisch in unserem neuen Gebäude, wo wir ja auch heute noch sitzen. Heutzutage haben wir allerdings noch einen Anbau dazu bekommen. Aber das war damals so, wir waren frisch in einem Gebäude drin, hatten keinen Showroom. Wir haben hier keine Verkaufsräume gehabt. Es waren einfach Büros und ein Lager. Aber Apple wünschte sich natürlich, wenn wir denn autorisierter Apple-Händler sind, dass wir auch einen Showroom haben. Okay, kann Apple bekommen. Wir haben natürlich im Eingangsbereich einfach ein paar Ständer hingestellt, ein Mac hingestellt und das war dann unser Showroom. Und damit waren wir ein autorisierter Apple-Händler hier quasi auf der Kuhwiese und konnten entsprechend die ganzen Vorzüge von Apple genießen. Nämlich, dass wir dann auch natürlich bei Apple bevorzugt immer genannt wurden auf der Webseite. Das war natürlich auch super für unser Ranking. Ne? Also unser SEO-Ranking hat sich damit auch dramatisch verbessert durch die Verlinkung am Anfang. Und generell hat Apple oftmals Anfragen an uns weitergeleitet zu der Zeit noch. Das heißt, wenn irgendwelche Firmen Apple-Geräte haben wollten, wurden diese Firmen zu uns weitergeleitet. Das heißt, wir haben Aufträge bekommen im größeren Stil, wo wir uns eigentlich gar nicht drum kümmern mussten. Das war so der Zweiteffekt. Neben dieser Mediamarktlistung, die wir ja später auch noch verwendet haben, um dort andere Produkte zu listen, im PC-Bereich zum Beispiel auch noch, also nicht nur beschränkt auf diese Top 30 im Apple-Bereich. Das war natürlich für uns eine super Geschichte und damit ein perfekter Einstieg. Wir wurden von Apple richtig hofiert am Anfang. Das war eine richtig freundschaftliche Beziehung auf Augenhöhe, fand ich damals. Und ja, aus der Geschichte heraus muss ich ja sagen, wir sind ja mit arktis.de früher am Start gewesen. Gerade als das Internet rauskam, wir haben ja die Domain arktis.de in der gleichen Woche angemeldet wie die apple.com-Adresse, ohne voneinander zu wissen damals. Und wir waren also gleichzeitig mit unseren Internet-Shops, also Shops waren es ja am Anfang nicht, das war ja einfach nur eine Landingpage, waren wir am Start. Jedenfalls lief diese Kooperation mit Apple über eine ganze Zeit wunderbar. Und dann kam 2001, war es glaube ich, kam der iPod raus. Und wir haben uns als erstes die Domain iPod.de gesichert, dass wir da vielleicht irgendwie mal Probleme mitbekommen könnten. Auf jeden Fall haben wir uns die Domain iPod.de gesichert, weil sie dann frei war. Und wir haben einen Shop ins Leben gerufen, iPod Welt. Da haben wir damals eine Kooperation gemacht mit Mola Adebisi, den damaligen Viva-Moderator, der dann mit einem Fotoshooting unsere Produkte präsentiert hat. Und wir sind dann eben so raus auf den Markt. Und das Ganze lief auch ganz gut an. Und dann kam noch dazu, dass Apple seine Think Different-Kampagne ja auch gestartet hat mit seinen ganzen Merchandise-Postern, die dann rauskamen, die jeder dann haben wollte. Und auch diese Poster haben wir dann auch noch verkauft. Aber das war dann alles nicht so im Sinne von Apple. Da hat sich dann Apple irgendwann mit einer schriftlichen Abmahnung an uns gewendet und gesagt, Leute, das geht nicht, ihr müsst die iPod.de-Domain natürlich abgeben. Schadensersatz und alles, große Dramen. Und das stand alles in diesem Vertrag drin. Und ich war natürlich erstmal fertig, als ich dieses Vertragswerk gesehen habe. Und auch diese Geschichte mit diesem Merchandise, das war dann auch alles natürlich irgendwie wo so, dass dann irgendwelche nicht lizenzierte Firmen einfach diese Poster nachgedruckt haben und uns dann als Händler angeboten haben. Und wir wussten das nicht. Wir dachten, das sind originale Poster oder originale Apple-Tassen. Das sind Produkte gewesen, die wollte natürlich jeder haben damals. Aber wir wussten nicht, dass das in diesem Falle illegales Raubkopien quasi waren in Form, dass die Tassen nachgedruckt wurden, einfach mit dem Apple-Logo oder sowas. Und das mochte Apple natürlich gar nicht, verständlicherweise. Und das stand dann alles in dieser großen Abmahnung drin. Und nachdem ich mich dann gesetzt habe, einmal durchgeatmet habe, habe ich gesagt, okay, wir haben jetzt jahrelang mit Apple gut zusammengearbeitet. Das ist jahrelang, das waren, glaube ich, irgendwie anderthalb Jahre. Rufst du mal an. Ich habe dann in München angerufen und das waren noch Zeiten nach diesem Anruf. Man sagte mir, okay, dumm gelaufen, wir kümmern uns drum. Und eine halbe Stunde später riefen sie nochmal zurück, hat sich erledigt. Ich so, wie hat sich erledigt? Ja, ist okay, alles geregelt, gib die Domain ab, dann passt das so. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben natürlich iPod.de, das war sowieso außer Frage, haben wir direkt abgemeldet. Ein paar Monate hatten wir die Domain, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange. Und jedenfalls war damit die Sache erledigt. Das war natürlich klasse für uns. Und das bestätigte auch in diesem Fall nochmal unsere freundschaftliche Beziehung zu Apple. Das war einfach ein herzliches Verhältnis damals. Und irgendwie durch das einfache Reden, die Abmahnung, ich weiß nicht, woher die jetzt kam, ob die von der Apple-Europa-Zentrale kam, offensichtlich wohl nicht von Apple Deutschland. Jedenfalls war das damit geregelt. Und wir konnten weiter unsere Kooperation vorantreiben. Und das fand ich halt toll, dass man wirklich miteinander reden konnte. Und das war ja auch, wie gesagt, Unwissenheit von uns. Wir haben natürlich einiges an Traffic über die iPod.de bekommen. Damals war es aber auch noch nicht so, dass wir da riesen Umsätze mitgemacht haben, weil wir eben kaum Produkte für den iPod hatten. Wir hatten irgendwie, weiß nicht, drei Hüllen zu der Zeit für den iPod. Das war also ganz noch in den Startlöchern. Da war noch der Zeitraum, wo ich noch nicht so wirklich dran glaubte, dass man Schutzhüllen für einen iPod oder später auch für das iPhone, dass das jemand kauft. Eine Hülle für ein technisches Gerät war für mich damals irgendwie, lag in völlig weiter Ferne. Das habe ich total unterschätzt. Und wenn ich sehe, wie viele iPhone-Hüllen vor allem waren es ja, später verkauft habe oder auch Schutzfolien, das ist schon der helle Wahnsinn. Das hätte ich zu der Zeit einfach nicht einschätzen können. Und dementsprechend hatten wir zu dem Zeitpunkt auch kaum Produkte im Sortiment. Meistens haben wir halt davon partizipiert, dass die Leute gesehen haben, okay, die Leute haben auch noch Software für den Mac, könnte auch noch interessant sein. Das war so natürlich eine schöne Werbung, aber es war jetzt nicht so, dass wir da aus den Vollen geschöpft haben. Jedenfalls lief es dann wieder freundschaftlich die ganze Zeit weiter mit Apple und auch die Märkte liefen erstaunlich gut, bis dann irgendwann mal der erste Markt so ein bisschen in Schwächeln geriet. Das war die Firma Karstadt. Die Firma Karstadt hat Insolvenz angemeldet. Das war sowieso ganz komisch bei Karstadt. Wir waren bei Karstadt, war ich zusammen mit Apple für die Listung und wir waren in diesem riesen Gebäude und da rannten hunderte von Menschen rum und wir waren zu diesem Listungsgespräch, es war ein sehr schönes Gespräch gewesen, es klappte alles super, wir haben die Listung bekommen und als ich dann ein halbes Jahr später zum Jahresgespräch nochmal da war für das nächste Jahr, da waren die ersten drei Etagen leer. Da war irgendwie eine ganz komische Stimmung schon da. Mein damaliger Ansprechpartner für die Listung war zwar noch da, aber es war schon irgendwie eine komische Stimmung. Und weitere vier Monate später kam dann die Insolvenz. Und ja, wir hatten irgendwie, ich glaube, es waren, weiß nicht, 40.000 Euro waren es, glaube ich, die wir da drin hatten. Oder war es noch D-Mark-Zeiten? Ich komme da immer durcheinander mit. Jedenfalls war eine Menge Geld für uns damals. Und dann kam ein Schreiben vom Insolvenzverwalter unter dem Motto, euer Geld ist weg, aber wenn wir jetzt neu bestellen, dann kriegt ihr euer Geld wieder für das, was ihr dann bestellt. Ich habe gedacht, hier Leute, ich sage, ich möchte erstmal ein anderes Geld. Ich liefere euch doch nicht neue Ware. Und dementsprechend kam auch prompt einen Tag später schon eine Bestellung für die Produkte wieder, die wir ja quasi noch in offener Rechnung da liegen hatten. Und da haben wir dann die Bestellung zerrissen und haben gesagt, nee, das Spielchen machen wir nicht mit. Aber das ist halt eine gängige Praxis, dass im Falle einer Insolvenz der Insolvenzverwalter natürlich die Bürgschaft übernimmt und sagt, alles, was wir jetzt bestellen, ist gedeckelt, aber was ihr bis jetzt geliefert habt, ist eben nicht safe. aber das mache ich nicht mit. Und das war sowieso auch schon so der Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, dass es vielleicht nicht so gut ist, mit so großen Playern zusammenzuarbeiten, weil wenn da einer umfällt, dann bringt das dein kleines Unternehmen wirklich ins Trudeln. Und das war natürlich auch irgendwie so ein Störfeuer, was auch so ein bisschen so die Apple-Kooperation belastet hat, weil das Geld war halt weg. Und mit dem Geld haben wir eigentlich gerechnet und ich kam nie auf die Idee vorher, dran zu zweifeln, dass wir das Geld von einem Karstadt nicht bekommen. Und ja, das war entsprechend schwierig schon mal. Und dann, also mittlerweile war das iPhone auch schon auf dem Markt, kam das iPhone XS. Das wurde angekündigt und keiner wusste, wie das Ding heißt. Man munkelte über den Namen und unsere chinesischen Lieferanten für die Hüllen, die sind eigentlich immer sehr, sehr gut informiert über die Jahre. Wir haben nur einmal falsch gelegen, da hatten die Chinesen sich irgendwie verkalkuliert. Da haben wir iPhone-Hüllen bekommen, die so keilförmig waren, weil die Chinesen dachten, das nächste iPhone wird keilförmig. Da haben wir irgendwie für etliche 10.000 Euro iPhone-Hüllen in keilförmiger Form bekommen. Und ja, das iPhone war natürlich nicht keilförmig und wir hatten einen riesen Posten von Schrott, den wir wegwerfen konnten. Natürlich haben wir aus China da keinen gleichwertigen Ersatz bekommen. Daraufhin haben wir auch den Lieferanten damals gewechselt. Jedenfalls der neue Lieferant hatte uns schon so ein, zwei Jahre immer zuverlässig versorgt mit Infos über Modellnamen im Vorfeld oder auch natürlich die entsprechenden Maße. Ja, und dann rief wohl jemand bei uns an, das war wohl ein Journalist von der Firma Reuters, bei einer Kollegin. Und er fragte dann so, hey, wie heißt denn das neue iPhone? Wie kann das denn wohl heißen? Die hatten wohl irgendwie gesehen, dass wir schon Werbung gemacht haben für die Hüllen. Und meine Kollegin sagte damals, ja, das heißt iPhone XS. Und dann fragte der Journalist, er hatte sie nicht zu erkennen gegeben als Journalist, er fragte, woher wisst ihr das? Und die Kollegin war gerade frisch hier in der Firma, ich glaube, sie war irgendwie die dritte Woche hier, sagte, das kommt von Apple. Ja, der Journalist sagte, danke, legte auf. Und dann nahm das Übel seinen Lauf. Ich hatte irgendwie Feierabend gemacht, ich weiß es noch, es war nachmittags 16 Uhr an diesem Tag. Ich lief mit meinem Hund übers Feld, die Welt war in Ordnung. Dann kam ein Anruf aus der Apple-Zentrale. Wolf, nimm sofort deine iPhone-Hüllen von der Webseite, die iPhone XS-Hüllen, die wir halt immer schon ein, zwei Tage vor dem neuen iPhone dort gelistet haben. Ich sage, wieso? Es kommt doch heute raus. In 4, 5 Stunden gibt es doch das neue iPhone. Das muss sofort weg. Ihr seid komplett auf allen News-Tickern. Ich sage, wie News-Ticker? CNN berichtet über euch und überhaupt, es steht überall, dass ihr sagt, wie das neue iPhone heißt. Ich so, ach du Schande, wie kommt das denn? Ja, da steht, dass ihr gesagt habt in einem offiziellen Statement, dass das neue iPhone XS heißen wird und ist alles geleakt. Selbst CNN India berichtet schon und ich guckte nur auf mein Handy und sah schon die ersten Nachrichten. Dann ich dachte, ach du Schande. Letztlich waren es, glaube ich, irgendwie 350 Newsseiten, die über die kleine Firma Arctis in Rosenthal berichtete, wie gesagt, bis CNN India, dass wir den Namen des neuen iPhones geleakt hätten. Und ich sage, ach du Schande. Ja, wir haben natürlich dann die Hüllen direkt runtergenommen. Ja gut, 2 Stunden vor dem Apple-Event, das hat jetzt nicht viel gerissen. Dann wurde das iPhone 2 Stunden später vorgestellt. Es hieß iPhone XS. Wir konnten die Hüllen wieder online stellen. Aber es war natürlich schon so ein bisschen so ein Vertrauensschaden, der ungewollt passiert ist, weil meine Kollegin unbedarft damals gesagt hat, es kommt von Apple. Sie wusste nicht, woher die Hüllen letztlich wirklich kamen oder wie die ganzen Strukturen waren. Und dann hatte sie natürlich den entsprechenden richtigen Journalisten am Telefon. Jedenfalls fühlte ich mich dann auch so, als wenn unser Verhältnis zu Apple doch etwas Schaden genommen hätte. Und bestätigt wurde das Ganze, dass dann irgendwie 4 Wochen später kam ein Schreiben von Apple. Ja, es gibt neue Auflagen für autorisierte Händler. Ihr müsst jetzt im Quartal 120.000 oder 150.000 Euro, ich weiß jetzt die Summe nicht, ich glaube, ich darf sie auch gar nicht konkret nennen hier, weil es ist ja alles noch so eine Vertrauensklausel gewesen von damals. Es waren auf jeden Fall irgendwie eine höhere Summe, die man im Quartal umsetzen musste. Ich denke mal, das kann man ja sagen. Das ist ja klar, wenn man autorisierter Händler ist heutzutage, dass man gewisse Umsatzgrenzen erreichen muss. Es gab auf jeden Fall eine Umsatzgrenze, ich weiß nicht mehr welche, die man als Quartal erreichen musste, um autorisierter Händler zu sein. Und diese Umsatzgrenze, da waren wir weit von entfernt. Und wir wollten natürlich diesen Status als autorisierter Apple-Händler auf Teufel komm raus behalten, weil das war ja auch eine Image-Geschichte. Das klingt natürlich super, wenn wir sagen, hier Arctis-Software, autorisierter Händler, dann das ist natürlich gleich eine Vertrauensbasis. Sorgt für gute Rankings bei Google, dachten wir. Und dementsprechend natürlich auch bei Vertrauen für den Kunden. Und deswegen wollten wir alles tun, um diese Umsatzzahl ich sage jetzt mal 100.000, es war nicht 100.000, es war irgendeine andere Zahl, aber dass wir irgendwie versuchten, diese Zahl zu erreichen, den Umsatz zu generieren. Und da wir aber nicht so viel Nachfrage nach Apple-Geräten hatten und auch gar nicht so günstig anbieten konnten, weil zu der Zeit die Margen schon ein bisschen kleiner wurden, mussten wir zu dem Trick greifen, dass wir das Ganze subventioniert haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel iPods gekauft für eine größere Summe oder MacBooks auch tatsächlich. Ich habe irgendwann mal eine Palette mit MacBooks gekauft, um sie dann je pro Stück 100 oder 200 Euro unter Preis wieder zu verkaufen. Ich habe das so ein bisschen so als Werbesubventionierung gesehen. Ich habe gedacht, okay, wenn du im Monat jetzt irgendwie, ich sag mal 15.000, 20.000 Euro Minus machst mit Apple-Geräten, ist das doch Geld, was quasi ja in die Werbung gesteckt ist, weil du ja dann ja autorisierter Händler bist. Wir haben also tatsächlich unter Preis verkauft und das Ganze lief dann über mehrere Quartale. Und das wurde halt nicht besser, weil dann kam das nächste Schreiben von Apple irgendwann. So, Leute, wir haben die Grenzen angehoben, jetzt müsst ihr noch mehr Umsatz machen. Und das war dann eine Summe, die absolut nicht mehr zu erreichen war für uns. Und das war natürlich ultra kritisch. Und hinzu kam noch ein Schicksalsschlag bei uns in Form eines Einbruchs. Und zwar eines ziemlich spektakulären Einbruchs, der eigentlich schon filmreif war. Wir hatten insgesamt 3 Einbrüche bei Firma Arctis in der Zeit, wo wir Apple-Geräte auch tatsächlich verkauft haben. Der erste war so am spektakulärsten. Und da kam halt alles zusammen. Also der Einbruch lief erstmal so ab, dass man hier wohl im Ort den Telekom-Kasten hier weggesprengt hat, sodass die Alarmanlage kein Notsignal mehr senden konnte. Also keinen Alarm mehr senden konnte. Und gleichzeitig hat man noch eine Sicherung per Funk. Auch die GSM-Verbindung wurde irgendwie unschädlich gemacht. Anwohner sprachen hier von irgendwelchen Helikoptergeräuschen nachts, was ich absolut nicht glauben kann. Aber jedenfalls funktionierte nichts mehr. Alle Alarmwege waren blockiert. Ich kam morgens in die Firma rein. Alles war wie immer. Ich habe mich nur gewundert, dass auf unserer Eingangstheke, auf der Empfangstheke, lagen Schraubenzieher, Zangen, alles schön geordnet in einer Reihe. Das waren die Einbruchswerkzeuge, die die Einbrecher schön sortiert zurückgelassen haben. Und neben diesen Werkzeugen lagen die Überwachungskameras, abgeschnitten am Kabel, auch alles schön in einer Reihe, sortiert aufgereiht. Ich war wie paralysiert. Das war total komisch, dieser Anblick, völlig surreal. Und ja, ich bin dann wohlwissend, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ins Lager gestürmt und stand in einem leeren Lager. Die Regale waren fein sauber leergeräumt, es lag kein Karton am Boden irgendwie, es war nichts unordentlich, es war einfach alles weg. Es standen leere Regale da. Und das Problem war, dass am Tag vorher noch eine Palette mit MacBooks gekommen ist, im Wert von irgendwie 40.000. Die Regale waren leer. Das Einzige, was noch da war, waren irgendwelche komischen Putztücher, irgendwie so ein belangloses Zeug. Aber die ganzen Festplatten, die wir damals verkauft haben, waren weg. Die ganzen Adapter, alles, was teuer war, Monitore, alles war weg. Und ja, dann kam natürlich die Kripo, hat ermittelt. Letztlich ist nichts dabei rumgekommen. Aber der Schaden war angerichtet. Ich hatte natürlich eine Versicherung. Aber wie immer kommen nach so einem Einbruch 2 Dinge auf einen zu. Das erste: man ist immer unterversichert. Wir waren unterversichert. Das heißt, wir konnten schon mal direkt 30% des Einbruchsschadens abschreiben, die wir nicht bekommen haben. Und das Zweite ist, ich sage, Leute, wie geht's jetzt weiter? Ja, wenn ihr hier weiterverkaufen wollt und ihr weiter versichert sein wollt, dann müsst ihr eure Sicherheitsmaßnahmen hochfahren. Neue Alarmanlage, bessere Alarmanlage, mehr Schutzvorrichtungen. Und dann durften wir nochmal 30.000 Euro investieren in weitere Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, wir waren also doppelt getroffen. Wir haben einerseits weniger erstattet bekommen, als es wert war, und wir mussten halt noch Geld drauflegen. Und das war echt heftig für uns. Und da war auch schon der Punkt bei mir so, wo ich so ein bisschen dran gezweifelt habe, warum denn dieser Einbruch gekommen ist, ob es nicht vielleicht an den Apple-Geräten lag, weil Apple-Geräte sind heiß begehrte Ware, und ob es denn so richtig ist, überhaupt noch Mac-Geräte zu verkaufen. MacBooks waren es hauptsächlich, die wir damals verkauft haben. Das heißt, auch da begann bei mir im Kopf schon so ein bisschen so der Schalter zu klicken, so ist es vielleicht nicht gut. Und in den nächsten 3 Jahren folgten noch 2 weitere Einbrüche, der allerdings nicht so erfolgreich wie der erste. Beim zweiten Einbruch hat man nur eine Scheibe eingeschlagen, dann ging der Alarm los, dann war damit der Einbruch erledigt. Wir mussten Gott sei Dank nur die Scheibe ersetzen. Und beim dritten Einbruch hat man versucht, übers Dach zu kommen. Man hat die Dachluken geöffnet. Auch dann ging der Alarm los. Man ist abgehauen. das wäre alles nicht so schlimm gewesen. Das Dumme war nur, dass es an dem Abend geregnet hat wie Sau. Ich an diesem Abend im Urlaub war auf Langerock und ja, die Polizei zwar vor Ort war, aber die Polizei ist dann einmal ums Firmengebäude rumgegangen und hat dann gesagt, ist alles okay, hier ist niemand und ist wieder nach Hause gefahren. Und meine Kollegen standen am nächsten Morgen quasi knietief im Wasser, weil es hatte richtig unwetterhaft geregnet. Und wie der Zufall so will, stand auch jetzt wieder eine Palette mit MacBooks genau unter der Dachluke und war komplett durchnässt. Also auch hier wieder ein Schaden von irgendwie 100.000 Euro. Wir mussten die Zwischendecke sanieren, komplett alles raus, alles war nass, wir mussten alles erneuern und natürlich die MacBooks. Und das war schon heftig. Und an dem Punkt hatte ich mir eigentlich schon geschworen, ich will eigentlich gar keine Apple-Geräte mehr verkaufen, das ist viel zu gefährlich. Und wir hatten schon die Sicherheitsvorkehrungen so hochgefahren. Ich habe hier so ein kleines Fort Knox quasi aus meiner Firma gebaut. Selbst die Versicherungen haben mir den Ohren geschlackert, als sie hier eine Ortsbesichtigung gemacht haben. Mittlerweile haben wir schon eine andere Versicherung natürlich gehabt, weil die erste hat uns dann letztlich dann doch irgendwann mal rausgeschmissen. Und ja, jedenfalls war das Verhältnis von mir zu Apple schon ein bisschen angeschlagen. Und ja, das war also schon ein bisschen schwierig. Und Apple selber hatte ja auch entsprechend die Verträge geschickt. Also man hatte auch nicht mehr so den persönlichen Kontakt nach Apple. Die Apple-Zentrale in München wurde ja sowieso mit der Zeit aufgelöst und auch die Ansprechpartner haben gewechselt und irgendwie merkte man, das ist jetzt eine ganz andere Ebene. Man spricht ganz anders miteinander, das ist einfach nur noch so eine sachliche Geschichte und das Freundschaftliche fehlte irgendwie. Auch wurden die Margen immer kleiner, also man verdiente wirklich nicht mehr viel an so einem MacBook oder auch an einem iPhone. Ich kann besser eine iPhone-Hülle verkaufen, letztlich, oder zwei iPhone-Hüllen. Ich glaube, der Gewinn von zwei iPhone-Hüllen, die wir für Stück 20 Euro oder 30 Euro verkauften, war höher als der Gewinn von einem iPhone. Das muss man sich mal reinziehen. Also das war für uns lukrativer, zwei Hüllen zu verkaufen als ein iPhone. Und wenn die Kunden dann noch mit Kreditkarte zahlen, wo wir ja auch noch eine entsprechende Provision dann abführen müssen, dann war es absolut nicht mehr lukrativ. Ganz geschweige davon, dass wenn ein Kunde ein iPhone kauft, es zurückschickt wegen nicht gefallen, dann haben wir ein geöffnetes Gerät oder ein leicht beschädigtes Gerät. Und das war also alles viel zu risikoreich und bei einer iPhone-Hülle war natürlich das Risiko viel kleiner. Und das war also auch so der Zeitpunkt, wo wir immer mehr verstärkt auf Zubehör gegangen sind. Wir hatten sowieso schon ein großes Zubehörsortiment, aber es wurde immer mehr in Richtung iPhone-Hüllen, iPhone-Schutzfolien, Kabeladapter. Das waren so unsere Produkte, mit denen wir damals das Geld verdient haben. Und heutzutage ja auch letztlich noch. Wobei ja in den letzten Jahren die Apple Watch Armbänder dazu gekommen sind, wo ich noch sagte am Anfang, mit Apple Watch können wir kein Geld verdienen, da braucht man kein Zubehör für. Da wusste ich noch nicht, dass man Armbänder letztlich als Modeartikel sieht und dass es dazu auch gehört, dass besonders die Mädels auch mal gerne 4-5 Armbänder zum Wechseln haben, immer passend zum Outfit. Das war natürlich letztlich ein Glücksfall für uns und deswegen sind derzeit Apple Watch Armbänder unsere beliebtesten Produkte. MacBooks gehörten jedenfalls damals dann schon nicht mehr dazu. Wir haben nicht viele MacBooks verkauft. Wir mussten entsprechend subventionieren und dann kam dann irgendwann von Apple das Kündigungsschreiben. Und das hat mich natürlich entsprechend traurig gemacht, auch gerade weil der Anfang war ja so vielversprechend mit Apple. Das hat ja so viel Spaß gemacht, mit Apple am Anfang was aufzubauen und über die Mediamärkte und so. Das war schon eine spannende Zeit. Auch wenn die Mediamärkte letztlich fast unser Verhängnis geworden sind, in anderer Sache, wie ich im ersten Podcast ja schon berichtet habe. Aber es war schon eine tolle Zeit. Und ich weiß noch, an dem Tag, wo die Kündigung kam, hatte ich Besuch von einem Comedian, dem Udo Bernstorp oder Hendrik Nitsch, besser gesagt, heißt er ja im echten Leben. Und wir saßen uns so gegenüber. Ich sage ihm hier, es ist heute irgendwie ein komischer Tag. Ich habe hier eine Kündigung gekriegt von Apple. Und er sagte mir nur den Satz, für wen ist denn eigentlich dieser Apple-Status wichtig? Eigentlich doch nur für dich, für dein Ego. Und ich so, weiß ich nicht. Hab's in dem Moment nicht so gesehen. Ich habe nur gesehen, oh, Verlust von SEO-Rankings, Verlust von Vertrauen. Und letztlich hat er recht gehabt. Weil als wir diesen Status verloren hatten, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Im Gegenteil, wir mussten nicht mehr MacBooks subventionieren, um auf den Quartalsumsatz zu kommen. Wir haben einfach weitergemacht mit den Produkten, die Geld bringen. Ohne Ende jedes Quartals da zittern zu sitzen, oh, muss ich noch irgendwie 20 MacBooks kaufen, um auf den Umsatz zu kommen und oh, wir stecken schon wieder so viel Geld rein, machen wir noch Gewinn. Das ist einfach weggefallen. Und das Witzige war an der Stelle, dass wir nicht einen Platz im Ranking verloren haben. Speziell mit iPhone-Zubehör war es natürlich der Name iPhone-Zubehör, iPhone-Hüllen damals, keine Ahnung, es war glaube ich iPhone 11 oder 12. Ich glaube 12 war es, wo wir den Status verloren haben. Auch damit ranken wir dann überall auf Platz 1 noch. Das heißt, wir haben da nichts verloren. Und auch im Vertrauen der Kunden habe ich nicht nachhaltig gemerkt, dass wir irgendwie dadurch einen Verlust erlitten haben. Wir haben natürlich kurz bevor unsere Verträge mit Apple ausgelaufen sind, so richtig auf die Kacke gehauen. Das heißt, wir haben wirklich Newsletter rausgehauen, wo wir dick betont haben, wir sind autorisierter Apple-Händler. Wir hier im Münsterland. Also wir haben die Karte des autorisierten Apple-Händlers nochmal richtig gespielt, bevor es dann vorbei war. Ja, und an dem Tag, wo es dann vorbei war, haben wir natürlich entsprechend die Apple-Logos von unserer Seite entfernt. Und ja, das war dann die Geschichte mit Apple. Und ich habe dann seit dem Zeitpunkt auch tatsächlich nie wieder ein Gespräch mit irgendeinem Apple-Mitarbeiter aus dem Inner Circle geführt. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schade. Ich habe also nie wieder was von denen gehört. Und wie gesagt, München wurde ja eh aufgelöst, der Standpunkt und der Standort. Und ich denke mal, dass viele Leute da auch einfach da nicht mehr arbeiten von früher. Aber das war halt schon so am Anfang so eine richtig tolle Zeit. Man fühlte sich wirklich unter Freunden und das ist dann ja immer weniger geworden. Und dazu gehörte sicherlich auch die Wende oder der Zeitpunkt, wo Steve Jobs das Ruder abgegeben hat und auch kurze Zeit später ja gestorben ist, dass sich da einfach der Wind gedreht hat bei Apple und aus einem irgendwie hippen Startup, irgendwie coolen Unternehmen ein richtiges Industrieunternehmen wurde. Und es alles irgendwie ein bisschen kälter wurde. Ich weiß noch, früher Keynotes, ich habe sie gefeiert. Ich war ja ein richtiger Apple-Fanboy. Und ich habe natürlich am Tag der Keynote immer schon, habe mich gefreut auf den Abend. Bald gibt es wieder Keynote und ich war natürlich dabei, habe mir jede Sekunde reingezogen und mich gefreut, was Steve wieder aus dem Hut zaubert oder wer wieder irgendwie dazugeschaltet wird. Oder irgendwie gab es ja immer diese One More Thing. Das war immer was, das war der Knaller. Aber die letzten Keynotes, ich weiß nicht, wann ich letzte Mal eine Keynote geguckt habe. Ich gucke keine Apple Keynotes mehr. Diese vorproduzierten, weichgespülten Keynotes sind für mich ziemlich emotionslos, auch wenn sie perfekt inszeniert sind und ich mag sie nicht mehr. Es würde mich, glaube ich, auch nur stressen, wenn ein neues iPhone vorgestellt wird, ob der Name dann wirklich so passt, wie wir es im Vorfeld wieder bekommen haben und entsprechend die ganze Werbung schon ausgerichtet haben, sodass wir nicht im letzten Moment noch wieder alles ändern müssen. Das würde mich, glaube ich, stressen. Ich vertraue jetzt einfach mal den Chinesen. Ich schaue mir eine Zusammenfassung der Keynote im Nachhinein an, beziehungsweise lese die Punkte und letztlich interessiert mich immer nur, wie heißt denn das neue iPhone? Und das war's dann. Ansonsten interessiert mich keine Apple Keynote mehr. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo wir Apple-Händler wurden. Wir haben hier wilde YouTube-Videos gedreht. Das war schon fast sektenhaft am Anfang. Wir haben zum Beispiel zu der Zeit, wo noch diese Glückslaternen erlaubt waren, haben wir ein Video gedreht. Da haben wir hier bei uns auf dem Hof vor dem Firmengelände die ganze Dorfjugend versammelt. Und wir hatten ein paar hundert Glückslaternen am Start und haben diese Glückslaternen an lange Nylonschnüre gebunden. Und dann, das war auch die Zeit, wo die ersten Drohnen aufkamen. Das waren Kameradrohnen, die man allerdings ja noch nicht per Funk steuern konnte. Das heißt, man konnte einfach unter die erste DJI-Drohne eine GoPro-Kamera hängen, sie hochschicken und einfach hoffen, dass sie das Richtige filmt. Und wir hatten diese GoPro-Kamera an die DJI-Drohne gehängt, haben die Drohne im Dunkeln hochgeschickt und dann sind wir sektenmäßig aufmarschiert und haben dieses Apple-Logo aus diesem Glückslaternen gebildet und das von oben gefilmt. Und das war das Video, das musste ich leider sperren, das Video, als die Glückslaternen verboten wurden. Dann habe ich dieses Video auch gesperrt, wohlweislich. Wir haben zwar diese Glückslaternen nie fliegen lassen, aber wir hatten sie halt an langen Schnüren und damit da gar nicht erst Verwirrung aufkam, haben wir dieses Video gesperrt. Aber das war schon so ein bisschen sektenhaft. Das heißt, da sah man richtig so, das war auch das Motto, wir brennen für Apple. Und das haben wir auch wirklich damals. Und auch als Steve Jobs gestorben ist, das hat uns hier alle richtig ergriffen. Und an dem Tag weiß ich noch, ich saß in meinem Büro und ich sagte, irgendwas musst du tun, Steve ist tot. Es geht nicht, Steve ist tot. Und wir hatten einen großen Schreibtisch, haben wir uns besorgt, den haben wir in die Mitte unseres Showrooms gestellt. Und da habe ich gesagt, Leute, jetzt holt mal alle Apple-Produkte, die hier irgendwie rumliegen, holt von jedem Apple-Produkt mal eins. Ein iPod, und Kopfhörer, irgendwelche Adapter, holt die mal. Und dann haben wir versucht, aus diesen Apple-Geräten die Silhouette von Steve nachzubauen, wenn man einen Lichtstrahl auf das Zubehör wirft. Das heißt, wir haben eine punktuelle Lichtquelle aufgestellt, haben diese auf den Tisch gerichtet und haben das Zubehör da so vorher aufgebaut, dass der Schatten die Silhouette von Steve ergibt. Das war so ja unser Andenken irgendwie an Steve, so unser Motto, er lebt weiter in seinen Produkten. Und das war ziemlich, ja, es war irgendwie sehr eindrucksvoll für die ganze Firma. Wir haben irgendwie alle da gestanden und gepuzzelt und wie passt das? Und ja, seine Brille wird richtig geworfen und jetzt seine Haare und sein Kinn. Und das sah verblüffend echt aus. Und leider ist dieses Video im Laufe der letzten Jahre verschollen, sonst hätte ich es sehr gerne nochmal wieder gezeigt oder eingebaut oder auch vom Behind the Scenes. Wir haben einfach die ganze Zeit eine Kamera mitlaufen lassen, wo wir da um den Tisch gerannt sind. Und ja, das zeigt einfach, dass wir damit wirklich verbunden waren. Und als Steve dann weg war, wehte halt ein anderer Wind bei Apple. Und nichts war irgendwie mehr wie vorher. Und das hat sich dann leider auch in der Kommunikation bei uns irgendwie dargestellt. Und man wollte ja auch gar nicht mehr, habe ich so den Eindruck, dass man viele Apple-Händler hatte. Man hat es ja auch gesehen, dass viele große Apple-Händler dann aufgegeben haben. Zum Beispiel auch die Firma Bense, wo ich oftmals ja war. Die waren ja auch schon zu der Zeit gar kein autorisierter Apple-Händler mehr. Die haben halt auch andere Aufgabenfelder gehabt. Die haben sich halt hauptsächlich damals auf den Vertrieb von Agfa-Belichtern gestürzt. Und ja, das war halt schade. Man merkte also, man ist nicht mehr so wirklich erwünscht. Und dementsprechend haben wir dann diesen Apple-Status verloren. Nichtsdestotrotz sind wir Apple bis heute treu geblieben. Und ich muss auch sagen, dass erstmal generell, ich bin ja sowieso immer noch irgendwo der Apple-Fanboy, dass ich mit den Geräten sehr, sehr zufrieden bin. Und wenn ich zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal meine Videos drehe, drehe ich die sehr immer mit dem iPhone, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass das iPhone einfach die beste Filmkamera hat, mit die man am besten bedienen kann und die einfach am realistischen aussieht. Da mag es jetzt viele geben, die sagen, nee, Samsung ist viel besser oder irgendwie das Huawei hat irgendwie noch eine Leica-Kamera oder Xiaomi war es, glaube ich. Alles gut, aber ich bin irgendwie auf der Apple-Welt da hängen geblieben. Und wenn mir dann einer auf meinem YouTube-Kanal schreibt, mach das Video doch mal mit einem Samsung. Nein, mach ich nicht. Ich bin einfach der Apple-Welt verfallen und das wird auch so bleiben. Und ja, nur ist die Emotion tatsächlich daraus. Aber von unseren Produkten her sind wir nach wie vor voll Apple-lastig. Wie gesagt, Apple Watch Armbänder sind derzeit die Produkte der Stunde und ich bin gespannt, was halt noch kommt. Ich fürchte allerdings tatsächlich, dass in Zukunft nicht mehr ganz so viele spannende Apple-Produkte kommen werden, weil irgendwie fühlt es sich gerade so an, als wenn so ein bisschen die Ende der Evolution erreicht ist. Gerade auch, wie gesagt, bei den iPhone-Kameras, da wird, glaube ich, nicht mehr so viel kommen. Und deswegen kann es tatsächlich sein, dass unsere Apple-Story langsam auch dem Ende entgegengeht. Und für mich als Firma Arktis ist ja sowieso das Motto, alles wird anders, immer schon Fakt gewesen. Wir kommen aus Zeiten, wo es kein Internet gab. Wir kommen aus der Commodore Amiga-Welt, wir kommen aus der Software-Welt. Jetzt verkaufe ich Apple Watch-Armbänder. Das heißt, ich bin also durchaus offen für Neues. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich in 2-3 Jahren vielleicht was ganz anderes mache. Nicht, weil ich irgendwie sprunghaft bin oder so, sondern weil ich einfach wirtschaftlich natürlich ich mich nach dem ausrichte, was der Markt verlangt. Und speziell sind natürlich unsere Kunden von Arktis die Apple-Kunden. Auch die Apple-Fanboys weiter und das soll auch so bleiben. Aber das heißt ja nicht auch, dass unsere Kunden mal neue Bedürfnisse haben und dementsprechend bin ich da auch durchaus gewillt, mich da immer dann wieder nach denen zu richten. Und deswegen bleibt es auf jeden Fall spannend. Und das war so meine kleine Apple-Arktis-Story. Ich habe bestimmt noch die eine oder andere Facette hier vergessen, aber das ist ja dann durchaus das Thema für eines der nächsten Podcasts. Im nächsten Podcast möchte ich sowieso, nachdem man mir sagte im ersten Podcast, ich habe das hier alles locker flockig erzählt, möchte ich im nächsten Podcast so ein bisschen mehr auf mal auf Schicksalsschläge, Rückschläge und eben die Schattenseiten eingehen. Und auch damit hatten wir zu kämpfen in den letzten 40 Tagen. Und deswegen wird der nächste Podcast, glaube ich, auch mal ein ziemlich ernster, tiefgründiger Podcast. Aber einfach, um euch auch zu zeigen, dass es eben noch Rückschläge gibt. Dass man eben nicht so locker flockig durch 40 Jahre Unternehmertum durchgeht. Und dass es da eben immer mal wieder Ereignisse gibt, die einen richtig zurückwerfen. Und wie wir damit umgegangen sind, speziell auch wie ich damit umgegangen bin, könnte euch, glaube ich, auch vielleicht bei euren eigenen Problemen oder eigenen Projekten helfen. Ja, und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und mir treu bleibt und mir Feedback gibt zu meinem Podcast. Soll ich so weitermachen? Und wenn ja, welche Themen interessieren euch noch? An dieser Stelle sage ich erstmal schönen Dank fürs Zuhören. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer.